Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite, ihr lieben Würzburger und Ulmer. Und ich freue mich sehr, heute mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Und ich weiß nicht, wie euch das so geht gerade, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wären wir durch die letzten Wochen einfach nur so durchgehechelt. Ja, jeden Tag kam was anderes und man kam irgendwie kaum hinterher. Ich versuche das immer, die letzten Wochen so kurz zusammenzufassen. Ende Januar gab es die ersten Corona-Fälle in Bayern. Ja, nicht sagen, dass ihr Würzburger schon seid, aber hier waren die ersten Fälle. Und die Hoffnung war noch, dass man das eindämmen konnte. Aber dann ging es los. Ende Februar, Großveranstaltungen mit mehreren tausend Teilnehmern werden abgesagt, Tourismusmesse und solche Dinge. Und dann ging das Ganze Schlag auf Schlag. 11.3. Veranstaltungen über 1000 Teilnehmer werden verboten. Hat uns als Kirche jetzt noch nicht so getroffen, wäre wahrscheinlich erst nächstes Jahr kritisch geworden. Wishful thinking. So, nein, also genau. Dann 13.3. Schulschließungen werden angekündigt. Eltern geraten in Panik. Ja. 14.3. Veranstaltungen über 100 Leute werden verboten. 16.3. Katastrophenfall in Bayern. 17.3. Einreiseverbot in die EU. 18.3. die Ansprache der Bundeskanzlerin. 20.3. Ausgangsbeschränkungen, Restaurants, Läden, alles wird dicht gemacht. 22.3. letzten Sonntag, Kontaktverbot. Drinbleiben. Stay the beep home. Und jetzt, seit einer Woche sind wir hier und der Newsstrom wird so ein bisschen weniger. Und so langsam aber sicher dämmert es uns allen. Ja, das ist jetzt erstmal so. Und es wird jetzt auch erstmal so bleiben. Und jetzt sitzen wir hier alle, jeder für sich. Man könnte sagen, wir sind gemeinsam einsam. Und auch wenn diese ganzen unterschiedlichen Maßnahmen uns alle betreffen, betreffen sie uns doch sehr, sehr verschieden. Ja, für die einen von uns ist es gerade eine Phase mit viel mehr Stress, weil ihr vielleicht im Krankenhaus arbeitet oder für Lieferando Essen ausfahrt oder bei Lidl Klopapier bewacht oder so. Ja, da ist deutlich mehr Stress als sonst angesagt. Für andere ist die Zeit gerade eher langweiliger oder man könnte es auch positiv ausdrücken, gechillter. Ihr habt weniger zu tun, aber die Bezahlung geht weiter. Für ein paar von euch, ein paar von uns ist die Zeit emotional stressig, weil du merkst, hey, das wird existenziell. Du bist selbstständig, deine Umsätze sind eingebrochen, der Laden ist zu, aber die Miete läuft weiter. Für ein paar von uns ist es wirklich bedrohlich, weil du selber krank bist, weil du jemanden kennst, der krank ist oder einfach, weil du Angst hast, krank zu werden. Und für nochmal andere von uns ist es einfach nur wahnsinnig nervig, weil du deine Kids homeschoolen musst und dich fragen konntest oder fragst, wie das jemals jemand für eine gute Idee halten konnte. Ja, also wir sind alle in dieser Phase zusammen und doch muss jeder von uns da irgendwie alleine durch, als Einzelmännchen oder Einzelmädchen oder so. Bei mir ist es so, am Anfang dachte ich, hey, das tangiert mich alles gar nicht so arg. Ich bin eh so ein positiver Mensch, Motto Think Pink, und jetzt muss ich doch gestehen, irgendwie drückt mir diese ganze Nummer aufs Gemüt. Und ich glaube, uns alle vereint diese Hoffnung, dass dieser Zustand, in dem wir gerade sind, dass der nicht allzu lang dauert, dass das Leben bald wieder normal und schön wird. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das wieder so wird. Aber meine Hoffnung und mein Wunsch für diese Zeit, in der wir so als Einzelmännchen unterwegs sind, unser Leben gestalten, meine Hoffnung ist, dass wir diese Corona-Krisenzeit nicht nur irgendwie überstehen, sondern dass wir die sogar positiv erleben können. Ganz egal, in welcher Situation wir uns befinden. Und die Frage ist, wie kann das gehen? Wie kann das gehen, dass wir nicht erst aufatmen, wenn es vorbei ist, sondern schon währenddessen, schon jetzt durchatmen? Und während ich das sage, weiß ich, dass das für viele ja wahrscheinlich ein bisschen utopisch klingt. Aber ich glaube wirklich, dass das geht. Und ich habe mich gefragt, hey, wer kann dir da Tipps geben? Und ich bin ja auch das erste Mal in so einer Situation und dachte, wer kann dir Tipps geben? Und dachte, hey, Mönche, Mönche müssten das doch eigentlich können. Die leben ja auch in so einer gewissen Isolation, haben aber auch gleichzeitig diese gezwungene Nähe. Ja, wenn du in so einem Orden bist, kannst du da nicht einfach, wenn dich was nervt, weggehen oder so. Das ist gerade wie in unseren Familien. Ja, und ich dachte, Mönche haben also diese Isolation, aber auch die gezwungene Nähe. Und die müssten eigentlich die Profis für sowas sein. Und ich bin dort bei Mönchen auf ein paar Dinge gestoßen, die neben diesen Dingen, die man gefühlt in jedem zweiten Ratgeber lesen kann, also so Dinge wie, ja, steh morgens auf, wasch dir das Gesicht, zieh dich an, du weißt nie, ob aus einer Telefonkonferenz eine Videokonferenz wird oder so. Also neben diesen allgemeinen Dingen bin ich auf was Spannendes gestoßen, was ich sonst nicht so gelesen habe. Und zwar geht es um das Atmen. Und das, was ich da gelesen habe, das hilft mir selber, durchzuatmen. Ich hoffe, das ist auch für euch hilfreich. Diese Vorstellung, mal wieder durchatmen, die klingt für mich total attraktiv. Ich verbinde damit mit Durchatmen, verbinde ich diese Vorstellung von echtem Leben. Ja, so muss sich Leben anfühlen, so wie durchatmen. Ja, wer regelmäßig durchatmet, der ist nicht getrieben vom Leben, der ist nicht außer Puste, sondern der atmet Leben. Jetzt ist es ja so, beim Atmen, viele, vermutlich die meisten von uns, wir atmen oft falsch. Ganz oft, normalerweise atmen wir nur so in die Brust rein, statt in den Bauch. Das sieht zwar ein bisschen besser aus, wenn sich die Brust hebt und nicht der Bauch vor der Brust steht. Und wenn das bei mir heute so aussehen sollte, dann liegt es nur an den Kameras. Fernsehen macht locker 5 Kilo dicker. Es liegt nicht an meinen Isolationsschokoladenfressattacken. Nein, daran liegt es nicht. Es ist nur die Kameras. So, also auf jeden Fall, wir atmen häufig nur in die Brust. Und das führt dazu, dass wir oberflächlich atmen, dass wir nicht genug Sauerstoff aufnehmen und dass wir deswegen viel öfter atmen, als wir eigentlich müssten. An sich reichen im Erwachsenen so 10 bis 12 Atemzüge pro Minute, aber wir nehmen oft doppelt so viel. Durchatmen wäre viel besser. Und dass sich Durchatmen so reizvoll, so nach echtem Leben anhört, es könnte auch daran liegen, dass im Atmen eine tiefe theologische Wahrheit steckt, weil Atmen ganz viel mit Gott zu tun hat. Das hebräische Wort für Atem ist das Wort Ruach. Ruach bedeutet Atem oder bewegte Luft. Und Ruach ist ein sehr lautmalerisches Wort. Ruach imitiert das Atemgeräusch. Könnt ihr das gleich mal machen? Beim Einatmen Ruach, Ruach. Ruach. Mach das mal vor den Bildschirmen. Ruach. Ich finde die Vorstellung ganz lustig, dass gerade überall in Deutschland Leute sitzen, die komisch vor dem Bildschirm hecheln. Aber also versuch das mal. Ja, und jetzt ist im Hebräischen ja so, im Hebräischen, da spielen die Konsonanten die Hauptrolle, Vokale haben eher so eine Nebenrolle. Und wenn man die Vokale rauslässt, dann klingt das fast wie Schnarchen. Dann hast du noch oder so ähnlich. Ja, das klingt wie Schlafen. Und das Lustige ist, im Schlaf, da atmen wir richtig. Da atmen wir nicht in den Bauch rein. Da haben wir nichts Verkrampftes. So, jetzt steht in der Bibel Ruach nicht nur für Atmung, sondern auch für den Geist Gottes. Wenn also im Hebräischen von Gottes Geist die Rede ist, dann schwingt da immer diese Grundbedeutung des Wortes mit, nämlich bewegte Luft, Hauch oder Atem. Dieser Aspekt, der ist in dieser deutschen Übersetzung Geist völlig verloren gegangen. Geist ist so ein statisches Wort. Ich meine, was ist schon ein Geist? Keine Ahnung. Aber Atemluft oder ein Windhauch, das kannst du spüren. Du siehst sie nicht, die Luft, aber du fühlst sie. Deswegen heißt es im Neuen Testament auch, hey, der Geist Gottes, der Atem Gottes, der Wind Gottes, der weht, wo er will. Der bewegt und der berührt Dinge und Menschen, wo er will. Ruach ist diese erfahrbare, die spürbare Seite Gottes. Ganz am Anfang, auf den ersten Zeilen der Bibel, im ersten Buch Mose, da begegnet uns Ruach, die übrigens weiblich vom grammatikalischen Geschlecht ist, also die Geistin Gottes, wenn man so möchte, die begegnet uns da das erste Mal. Da steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis bedeckte sie. Und Ruach, Gottes Geist schwebte auf dem Wasser. Und dieses Schweben darf man sich nicht so vorstellen wie so ein Drüberliegen einfach, sondern man könnte das auch übersetzen. Und Gottes Atem oder der Wind Gottes, der flatterte über dem Wasser. Die Ruach hat mit ihren Flügeln geschlagen, um die Schöpfung zu beleben, um sie anzustoßen. Ein Kapitel später, bei der Erschaffung des Menschen, da taucht Ruach wieder auf. Da formt Gott in dieser bekannten Szene den Mensch, er macht aus Adama, Adama ist Hebräisch und bedeutet Erde, Boden, Dreck, daraus formt Gott einen Körper. Doch erst als er diesem Körper Ruach einhaucht, erst dann wird aus Adama Adam. Adam, so wie wir ihn oft nennen. Gottes Ruach macht aus Adama, aus Dreck, einen Menschen. Und klar, auf diesen Seiten der Bibel wird nicht naturwissenschaftlich beschrieben, wie das Universum oder das Leben auf der Erde entstanden ist, sondern es geht hier um eine theologische Wahrheit. Bei der Erschaffung der Welt, da ist Gottes Ruach über allem, weil alles Leben abhängig ist, verbunden ist mit Gott. Auch der Mensch wird erst lebendig, als Gott ihm seinen Ruach einhaucht, ihn beatmet. Alles Lebendige atmet Gottes Ruach. Die Menschheit atmet Ruach. Wenn ich sage, ich atme, dann klingt es ja sehr, sehr aktiv. So als würde ich mich bewusst dafür entscheiden, dass ich jetzt absichtlich Luft ein- und wieder ausatme. Aber das ist ja keine freie Entscheidung von mir. Habt ihr schon mal versucht, aufzuhören zu atmen? Also falls ihr es schon mal versucht habt, dann offensichtlich nicht sehr erfolgreich. Ja, ihr atmet ja noch. Man kann nicht aufhören zu atmen. Man kann mal vielleicht eine Minute oder zwei oder so die Luft anhalten, aber nicht aufhören zu atmen. Medizinisch würde man sagen, dann setzt der Atemreflex ein. Theologisch würde man sagen, du atmest gar nicht. Du wirst geatmet. Gott atmet dich. Er hat dir seinen Ruach, seinen Atem eingehaucht. Und solange er ihn dir lässt, solange atmest du, solange wirst du geatmet. Und das ist in dieser Zeit, in der so oft wie, glaube ich, sonst nie von Beatmungsgeräten die Rede ist, aus meiner Sicht super wichtig, das mal in den Blick zu nehmen. Denn letztendlich, so besonders und herausfordernd diese Situation jetzt gerade ist und so bedrohlich sie auch wirklich sein mag, im Letzten, am Ende des Tages, ist es ja nicht so anders als sonst. Was ich damit meine, ist, dass unser Leben in Gottes Hand liegt. Dein und mein Leben sind in seiner Hand. Im Letzten bleibt unser Leben unverfügbar. Und ja, das kommt uns gerade alles sehr, sehr nah. Ja, sonst geben wir uns mal leicht der Illusion hin, dass wir alles im Griff haben. Und jetzt merken wir, hey, das ist nicht so. Unser Leben ist im Letzten unverfügbar. Gottes Atem hält uns am Leben. Gott atmet dich und mich. Und selbst wenn ich mal nicht mehr atme, und ich weiß, da wollen wir alle nicht dran denken, aber ja, das wird irgendwann passieren. Ja, selbst wenn ich nicht mehr atme, dann ist es nicht das finale Ende. Unsere Zeit verbringen wir gerade viel mit Netflix und Co. Ja, wenn man das mit einer Netflix-Serie vergleicht, wenn ich nicht mehr atme, ist es nicht das Serienende, sondern nur das von dieser Staffel. Wir bewegen uns ja gerade auf Ostern zu. Und Ostern ist dieses Fest, wo die eine Staffel zu Ende geht. Jesu irdisches Leben endet, er stirbt. Aber die Serie ist nicht zu Ende. Er feiert Auferstehung. Und weil er auferstanden ist und angekündigt hat, dass wir das auch mal tun werden, deswegen können wir mit ganz viel Vertrauen und mit ganz viel Glauben davon ausgehen, hey, auch für uns geht es weiter. Ja, unsere Staffel, die endet hier und wir hoffen, dass sie später als früher endet. Aber Teil 2 kommt definitiv. Und auch deswegen können wir durchatmen. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal so viele Gedanken über das Atmen gemacht habt, vermutlich nicht. Es gibt ja auch Dinge, die wichtiger scheinen und so, sind es bestimmt auch. Aber heute, mitten in dieser Corona-Krise, möchte ich dich an was erinnern. Etwas, was wir sonst im Alltag leicht übersehen, weil es eigentlich so selbstverständlich ist. Nämlich, dass Gott bei jedem deiner Atemzüge mit am Werk ist. Das ist Die eine Sache, die ich von den Mönchen gelernt habe, bei jedem Luftholen, jedem Ruach, bei jedem Ruach handelt Gott im Verborgenen, fast unsichtbar und doch spürbar. Und das ist so typisch für Gott. Er, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Allmächtige, der Heilige, der handelt im Verborgenen, im Kleinen. Und wenn man nicht genau hinschaut, dann übersieht man ganz leicht, dass er da ist. Von den Mönchen lernen heißt auch hinschauen lernen, achtsam sein, im Unscheinbaren den Heiligen entdecken. Ich glaube, wir müssen das immer wieder neu lernen, das Heilige im Alltäglichen zu sehen, weil das kann man so leicht übersehen. Es gibt diese bekannte Geschichte von Moses, diesem Israeliten, der vor dem Pharao fliehen musste und seit zig Jahren in der Wüste unterwegs ist. Und er hütet da so ein paar Schafe und er zieht von einer Wüstenecke in die nächste. Und eines Tages kommt er an einem Dornbusch vorbei, der da irgendwo in der Wüste steht, und er sieht, oh, dieser Dornbusch brennt gerade. Und das ist jetzt in der Wüste erstmal nicht sonderlich Außergewöhnliches. Ja, wenn es super heiß ist und trocken, kann sich so ein Busch schon mal entzünden. Und dann verbrennt dieser Busch normalerweise. Jetzt ist bei diesem speziellen Dornbusch ist da was anders. Der hat auch Feuer gefangen, aber der verbrennt nicht. Und Mose denkt so, das ist strange, das ist komisch, das schaue ich mir mal an. Und er geht da hin und dann kann man nachlesen, dann steht da, dass Gott zu ihm aus diesem Busch herausspricht und sagt, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Und ich habe mich gefragt, was passiert da eigentlich? Warum ist dieser Boden denn jetzt heilig? Hat sich der Boden verändert? Ist der Boden anders geworden? Oder könnte es sein, dass Mose schon die ganze Zeit auf heiligem Boden unterwegs gewesen ist und er sich dessen nur nicht bewusst war? Könnte es nicht sein, dass der Boden die ganze Zeit schon heilig war und er es nur nicht gemerkt hat? Mir geht es ganz oft so, dir vielleicht auch. Wir stehen auf heiligem Boden, wir kommen an brennenden Dornbüschen links und rechts vorbei und wir bemerken es nicht. Wir bemerken die Anwesenheit Gottes im Alltäglichen nicht, weil wir denken, hey, wenn Gott auftaucht, dann muss es irgendwie groß und spektakulär sein. Aber ich bin überzeugt, Gott ist überall. Der Boden ist schon heilig. Merken es oft nur nicht. Was wäre denn, wenn diese Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden, eine Zeit des Durchatmens wäre, des bewussten Ruach-Wahrnehmens, dass er mit uns ist die ganze Zeit, dass wir ihn nicht besonders irgendwie herbeibeten müssen oder so, sondern dass er handelt, selbst wenn du ihn gar nicht siehst. Vielleicht entdeckst du das in dieser Woche ganz neu durch deinen Atem. Erinnere dich doch mal, wenn du morgen früh aufstehst und den Rollladen hochmachst und das Fenster zum Lüften aufmachst und einmal tief Luft holst. Dann denk doch da mal dran, hey, nicht ich atme, sondern ich werde geatmet. Gott ist da. Oder du triffst auf eine Person in deiner Familie oder wen auch immer du irgendwie vor dir hast und du sagst, hey, und diese Person, die wird geatmet. Auch wenn sie mich gerade nervt, auch in ihr begegnet mir der göttliche Ruach. Bei den östlichen Mönchen habe ich das sogenannte Atemgebet oder Herzensgebet entdeckt. Und ich mache das immer mal wieder und merke, hey, mir hilft es wirklich durchzuatmen. Und es funktioniert so, du setzt dich gemütlich hin und beim Einatmen betest du innerlich, Herr Jesus Christus. Und beim Ausatmen sagst du, erbarme dich meiner. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Und das ist ein Gebet, das passt, finde ich, ganz gut in diese Situation. Nicht nur erbarme dich meiner, sondern erbarme dich unsere Städte, unsere Familien, unserer Welt. Und ich weiß, wenn man das erste Mal macht, dieses mit dem Atem, beim Einatmen, Herr Jesus Christus, beim Ausatmen, erbarme dich meiner, das kann sich am Anfang, wenn man das noch nie gemacht hat, erstmal komisch anfühlen. Aber mach das mal ein paar Mal und du wirst merken, wie dir das hilft, durchzuatmen. Ich lade dich ein, probier's doch mal aus. Und ich wünsche dir und mir, uns allen, dass Gott uns jetzt im Alltäglichen nahe kommt. Dass er dir so nahe kommt wie die Luft, die du atmest. Und dass du in den nächsten Wochen wirklich durchatmen kannst. Und vielleicht sind die zwei Lieder, die wir jetzt miteinander singen, hören, wie auch immer ihr das handhabt, eine Möglichkeit für dich, mal durchzuatmen. Gott segne dich. Amen.
So, es gibt ein paar Fragen, die ihr geschickt habt. Die erste würde ich gleich selbst beantworten, weil das ist eher weniger eine Frage an dich als an mich, naja, oder an uns. Das ist aber eine gute Frage. Ich habe kurz überlegt, stelle ich die hier? Ja, ich stelle die hier. Warum seid ihr nach Würzburg gefahren? Das reibt sich ja etwas mit dem Social Distancing. Tatsächlich ist das eine Frage, über die haben wir eine Woche lang nachgedacht. Der Grund, warum wir uns dann so entschieden haben, ist, in Ulm hätten wir die technischen Möglichkeiten nicht. Deshalb wäre der Gedanke, wir müssten die Technik darunter fahren. Das sind alles Ehrenamtler. Das geht gar nicht. Hier sind jetzt 4 von den 5 Hauptamtliche. Und wenn man beim Amt fragt, was darf man jetzt eigentlich? Gottesdienste übertragen? Ja, nein, ist das noch so? Dann kriegt man keine richtige Aussage, außer, naja, wenn es Hauptamtliche sind, kein Problem. Wenn es Ehrenamtliche sind, wissen wir auch nicht so recht.
Bei uns ist wohl nicht so schlimm.
In Bayern ist es ein bisschen strenger als in Ulm.
Nee, ich meinte, bei uns Hauptamtlichen ist es nicht so.
Ach so, ja, wir sind nicht so ansteckend, oder? Also, naja, ne. Wir gehen sozusagen unserem Beruf nach. So haben wir das entschieden und wir halten natürlich so viel Abstand, wie wir müssen und reduzieren es halt auf die kleinstmögliche Personenzahl, so dass für euch trotzdem noch ein guter Gottesdienst entsteht. Okay, jetzt Fragen zum Thema. Ich wähle 3 aus. Die erste, wie ich atme, kann ich ja schon beeinflussen, lässt sich Gott in mir von mir modulieren?
Puh, also ich hoffe, ich verstehe die Frage richtig, sozusagen, ob ich Gott irgendwie, es könnte auch positiv oder negativ gemeint sein, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja, wie ich atme, kann ich beeinflussen und ich glaube nicht, dass ich damit eine Gotteserfahrung machen kann oder sagen kann, so und jetzt erlebe ich, jetzt atme ich mal so und dann zack, erlebe ich Gott, wie auch immer. Ich glaube aber sozusagen, dass ich die Rahmenbedingungen dafür schaffen kann, dass ich Gott wahrnehme. So, ich glaube, er ist immer da, er ist nicht weg. Ich glaube oft, wir sind nur nicht aufmerksam genug und wenn ich entsprechend atme und mich darauf auch konzentriere, sage, hey, du in mir, ich in dir oder Ruach oder Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner, dann nehme ich das mehr wahr. Ich glaube, er ist da immer da, wir nehmen ihn oft nur nicht wahr und durch Atmen schaffen wir quasi eine Bühne oder Plattform. Das können auch ganz andere Dinge sein, muss nicht nur das Atmen sein. So.
Okay, ich nehme mal 2 Fragen zusammen, weil die so ein bisschen ähnlich sind. Der eine ist, wie sieht dein normaler Wochentag aus? Und was hilft dir noch zum Abschalten? Ich schätze, das könnte vielleicht ein bisschen, könntest du vielleicht in einer Antwort verbinden.
Also gut, also was hilft mir noch zum Abschalten? Also ich atme ja jetzt nicht den ganzen Tag, also doch, ich atme schon, aber also nicht immer dieses bewusste Atmen. Wenn es geht, ganz gerne Sport hilft mir zum Abschalten, was zurzeit irgendwie ein bisschen kurz kommt, aber es wird wieder besser, es wird wieder besser. Genau, an sich gibt es sonst relativ wenig normale Tage, weil jeder Tag gefühlt so ein bisschen anders aussieht. Momentan sehen die Tage so aus, wir stehen irgendwie morgens unterschiedlich bisschen auf. Ich bin ein Langschläfer und meine Kinder nicht. genau, das heißt, wir stehen irgendwie auf, frühstücken und machen dann, meistens macht meine Frau das Homeschooling, ich setze mich oben an den Schreibtisch, diese kommende Woche wird es anders werden, mache Mails, sitze in Videokonferenzen, mein anderer Job, der nicht in der Kirche ist, sondern bei International Justice Mission, der läuft ja auch noch weiter und sitze viel am Schreibtisch, telefoniere mit dir, genau, und irgendwann nachmittags versuche ich irgendwann mal mit den Kindern zu spielen und mal rauszugehen und betreibe aber ansonsten fröhliches Social Distancing. Genau. Ungefähr so. Also ich glaube, wie bei fast allen von uns halt gerade so ähnlich.
Letzte Frage. Was macht ihr zurzeit gegen die Vereinzelung?
Also ihr, könnte ich jetzt sagen, ja, wir als Kirche oder Kirchen machen da ja gerade einiges. Zum Beispiel treffen sich ganz viele von uns, die gerade jetzt hier zuschauen, in 5 Minuten oder so wieder bei Zoom in so Kirchencafé-Räumen, wo ihr euch trefft. Also auch wenn man sich nicht so ganz normal treffen kann, wo ihr euch online treffen könnt und miteinander sprechen könnt. Und ansonsten gibt's in unseren beiden Kirchen und Gemeinden ja unterschiedliche Angebote von Morgenkaffee bis zu Chaträumen und Mini-Churches, die sich unter der Woche virtuell treffen. Also ich bin erstaunt, wie viel gegen die Vereinzelung gerade eigentlich passiert und An manchen Stellen habe ich schon das Gefühl, es sind mir fast schon zu viele Kontakte, die ich gerade habe. Also weil man so viele plötzlich Möglichkeiten hat, mit anderen in Kontakt zu treten, die man sonst gar nicht hätte. Also ich finde es so zwiegespalten. Man ist mehr allein, aber gleichzeitig hat man auch ganz viele virtuelle Kontakte. Und ich glaube, die Herausforderung ist, dass man da für sich das richtige Maß findet. Wie viel tut mir gut? Und was ist mir auch einfach zu viel? Also noch eine Videokonferenz muss ja dann auch nicht sein. Das ist, würde ich so sagen, das sind so ein paar der Dinge, die wir gegen diese Vereinzelung tun. Und wir rufen immer mal wieder Leute an und die vielleicht auch nicht so an diesem digitalen Leben teilhaben können und versuchen so ein bisschen die Leute auch im Blick zu haben, die vielleicht gar nicht so präsent sind in unseren sonstigen Veranstaltungen, für die diese Zeit aber wirklich eine krasse Vereinzelungszeit ist. Vielleicht Senioren im Seniorenheim oder solche Dinge. Genau, das sind so unterschiedliche Punkte, die wir versuchen. Das war's an Fragen? Okay.
Das war's an Fragen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.